ARD Sounds.
MDR Kultur. Unter Büchern. Auf der Leipziger Buchmesse.
Mein Name ist Peter Hartlapp. Ich bin wenig überraschend Moderator beim Mitteldeutschen Rundfunk. Und sehr frisch sieht auch noch die Frau aus, die dieses Buch geschrieben hat. Elbland, herzlich willkommen auf der Leipziger Buchmesse, Claudia Rickel.
Dankeschön. Danke.
Frau Rickel, Sie sind geboren und aufgewachsen in Naumburg, an der Saale. Sie leben heute hier in Leipzig, hatten keine so weite Anreise. Sie arbeiten als Literaturwissenschaftlerin und Schreibdozentin. Sie haben Kriminalromane geschrieben, zum Beispiel Das Ende des Schweigens. Unter Ihrem Pseudonym Liv Marie Barrow dann den Familienroman Wellenkinder.
Ja.
Und jetzt legen Sie mit Elbland ein sehr persönliches Buch vor unter Ihrem eigenen Namen. Eines, das sehr tief in die Geschichte eintaucht Ihrer sudetendeutschen Familie. Wieso und warum und wann haben Sie sich entschlossen, den Mut auch aufzubringen, sich auf diese Reise zu begeben?
Ja, also eine sudetendeutsche Familiengeschichte ist tatsächlich etwas, das durchaus schmerzbehaftet ist, denn es steckt auch die Geschichte einer Vertreibung mit da drin. Und mit solchen Themen beschäftigt man sich ja nicht freiwillig. Also es war tatsächlich so, ich hatte vor 3 Jahren im Frühjahr eine OP am Ohr und dann hatte ich plötzlich eine Menge Zeit, weil das einfach nicht heilen wollte. Und während dieser Zeit habe ich viel gelesen, unter anderem auch die Erinnerungen, die Lebenserinnerungen meines Großvaters, die er in französischer Kriegsgefangenschaft geschrieben hat. Und da ist mir klar geworden, dass ich über diesen Familienzweig, der Großvater ist der Vater meines Vaters, recht viel weiß. Über den anderen, den meiner Mutter, aber gar nichts oder fast gar nichts. Ich weiß zwar, dass meine Mutter im Riesengebirge geboren wurde und das war im Grunde auch schon alles. Ich wusste, das Städtchen heißt Anau, aber ich hatte da nie irgendwelche Geschichten dazu gehört, denn man sprach darüber nicht, über die alte Heimat. Also ich stand völlig blank da und habe mir gedacht, dann ist es jetzt wohl an der Zeit, sich damit mal zu beschäftigen. Und ich hatte dann tatsächlich auch noch ein bisschen Zeit, weil für die Wellenkinder nur noch das Feinlektorat zu schaffen war und bin dann auch mal dahin gefahren ins Riesengebirge, in diese kleine Stadt.
Zum ersten Mal dann?
Zum allerersten Mal in meinem Leben und ich hatte das verrückte Gefühl, dass ich da irgendwie ankere in dieser Gegend, weil da war Wald und ich liebe Wald und irgendwie hat das was mit mir gemacht, dort zu sein oder auch vor dem Haus meiner Urgroßeltern zu stehen. Also stand ich so mit zitternden Beinen und ich dachte mir, warum heulst du denn jetzt? Also da war irgendeine Verbindung. Und dann hatte ich schon begonnen, über einen neuen Roman nachzudenken und dann schrieb sich diese Geschichte da so mit hinein. Ne? Heimat, Vorfahren, Mutter, Großmutter. Ja, das waren so meine Themen in dieser Zeit und ich habe die mitgenommen.
Ich schlage vor, bevor wir jetzt hier weitersprechen, können wir ja erst mal lesen.
Sie wir haben lesen sich, ein Stück, natürlich.
Und ich darf mitlesen. Vielen Dank. wir lesen den Prolog. Den haben Sie sich ausgesucht, leicht eingekürzt.
Ja.
Es geht um den letzten gemeinsamen Urlaub der Familie im Jahr 1987, mein Geburtsjahr.
Ja. Mhm.
Auf Wunsch der Mutter geht es eben in diese verlorene Heimat.
Nach Böhmen. Die damalige tschechoslowakische Republik. Prolog. Der vollgepackte Lader rollt im Schritttempo die Landstraße lang. Ein Gewitter hat sich angekündigt, kaum, dass sie aus Dresden raus waren. Zuerst grollte Donner, dann zuckten Blitze über den dunkelgrauen Himmel. Inzwischen ist er fast schwarz. Wie Ninas Stimmung.
Möglich, dass wir gleich anhalten müssen,
warnt Fatih. Einzelne schwere Tropfen donnern aufs Autodach. Er kauert sich hinterm Lenkrad zusammen, schiebt das Gesicht dicht an die Scheibe, wischt mit einem Lappen darüber, um Sicht zu haben, zum wer weiß wievielten Mal. Zu viele Menschen atmen in diesem Metallkäfig. Die Luft ist feucht und zum Würgen schlecht. Meinst du, es wird schlimm? Mutti hat den Rücken gegen die Lehne gedrückt, ihre Hände umklammern ihre Knie.
Das wäre eine reine Vorsichtsmaßnahme. Mach dir keine Gedanken.
Ich hasse Gewitter, nörgelt Katja. Sie sitzt kerzengerade. Ihr Freund Jonas, der zwischen ihnen beiden quetscht, hat seine Kopfhörer abgenommen und guckt gespannt nach draußen, so als könnte der Regen ihn etwas lehren. Katja schiebt eine Hand in seine, zieht sie vor seine Brust. Ist das echt? Nina weiß nicht, was sie von ihm halten soll. Mutti wischt mit der bloßen Hand eine klare Bahn aus dem Dunst der Scheibe. Man sieht, dass es auf Böhmen zugeht. Dort muss man immer mit jedem Wetter rechnen.
Stimmt,
sagt Jonas. Du warst schon da?
Mit der jungen Gemeinde. Am liebsten wandern wir aber in der Tatra.
Interessant. Jonas wandert nämlich total gerne, bekräftigt Katja. Nina beugt sich vor, um ihr ins Gesicht sehen zu können. Hast du deshalb so viel Wanderkram dabei? Na und? Katjas Blick will Nina in der Luft zerrupfen. Du möchtest wandern, Kathi? Fragt Mutti. Ja? Nina ist ein bisschen schadenfroh, aber irgendwie auch nicht. Eher wachsam. Du machst nicht mal Strandspaziergänge. Ihr nervt, merkt ihr das? Katja drückt den Rücken gegen die Seitentür und schiebt ein Bein über Jonas' Oberschenkel, der seine Kopfhörer wieder aufsetzt, seine Hände auf Katjas Beine legt und sie streichelt wie unruhige Tiere. Er lässt niemanden in seinen Kopf reingucken, hat aber ein Lächeln im Gesicht, als hätte er nicht das Geringste zu verbergen. Irgendwie nimmt Nina ihm das nicht ab, aber das ist nicht ihr Problem. Sie nimmt ihr Buch wieder in die Hand, Dostojewskis Schuld und Sühne. Die Worte schwimmen an ihr vorbei, nichts bleibt hängen. Vati, kannst du kurz lüften? Alles ist viel zu nah. Muttis Kölnischwasser, Katjas Haarwachs, Jonas bloße Füße in den braunen Jesuslatschen. Vati kurbelt das Fenster ein Stück runter, der Lärm der Straße dringt ein.
Ist dir schlecht, meine Große?
Nein, geht schon, brummt sie. Jonas rückt ein Stück weg. Ausgerechnet du, denkt sie, wasch du mal deine Füße. Katjas große Zehe taucht auf, stupst gegen das Buch auf Ninas Schoß. Nina hält das Gesicht in den Fahrtwind. Vor ihr Wald, hoch, still, vernebelt im Dunst, zauberhaft. Auch Mutti sieht aus dem offenen Fenster, taucht tief in die Landschaft, als würde sie alles zum ersten Mal sehen und käme aus dem Staunen nicht raus.
Passt mal auf, Leute.
Sagt Fati.
Wir sind hier auf der E55. Die beginnt in Helsingborg in Schweden und endet in Kalamata in Griechenland. Unter unseren Rädern liegt ein Stück Europa.
Er schielt zu Mutti, die wieder aus dem Fenster guckt.
Ein Stück Freiheit.
Seine Stimme ist eng vor Sehnsucht. Inzwischen kriecht der Lader hinter einer LKW-Kolonne her, die immer dichter wird. Dippoldeswalde steht auf dem Ortsschild, das sie gerade hinter sich lassen. Katja stupst noch einmal. Komm schon, formen ihre Lippen, schmollt ihr Mund, klimpern ihre Augenlider, als wären sie wegen einer zerrissenen Strumpfhose über Kreuz oder einem geborgten 5-Mark-Schein, der noch nicht seinen Weg zu ihr zurückgefunden hat und nicht wegen eines Fremden, mit dem Nina Urlaub machen muss, ohne gefragt worden zu sein. Dass Katja ihren Willen durchgesetzt hat und ihren Freund mitnehmen durfte, unglaublich. Lass das, sagt Nina. Danach wird sie schnellstmöglich ausziehen, das ist mal sicher. Sie muss es ihren Eltern nur schonend beibringen. Auch, dass sie nicht Medizin studieren wird. Katja schwingt sich an Jonas vorbei, packt Ninas Hand und schmatzt einen Kuss darauf. Mutti summt plötzlich los. Sie sehen sich an, lüpfen die Brauen. Was ist das, Mutti? Fragt Katja lieb. Ach, das ist ein tschechisches Lied. Als Kind kannte ich es. Kde domov můj.
Die alte Nationalhymne,
sagt Jonas,
bis die Kommunisten sie durch irgendeinen Schwachsinn ersetzt haben.
Kurzes Schweigen. Inzwischen haben sich die grünen Wände geöffnet, eine Ebene tut sich auf, Dunst überall, in dem Risse klaffen, die sich in die Länge ziehen, in die Breite, bis die tief hängende Wolkendecke in Fetzen liegt und blitzblank gewaschenes Blau zum Vorschein kommt und Sonne. Sie rücken nun im Schritttempo weiter, eingequetscht in einer langen Fahrzeugkolonne. Der Trabant vor ihnen hängt mit dem Hintern durch, auf seinem Dach sind Fahrräder befestigt. Am Straßenrand tauchen jetzt Holzhäuser oder mit Holz verkleidete Häuser auf. Zinnwald Georgenfeld steht auf dem Ortsschild. Danach verlassen sie die Hochebene in ein Tal, rollen eine Straße hinab, die in Schlangenlinien durch einen Ort führt. Dubi. Dann noch ein Stück, in dem Mutti langsam, nach und nach tiefer rutscht, sich entspannt, versonnenlächelnd aus dem Fenster schaut. Vati schnipst mit den Fingern.
Jetzt, ihr Lieben, jetzt kommt gleich was Schönes.
Oh ja, sagt Mutti. Wieder rollen sie Hügel an. Ah, sagt sie dann. Wolfgang, kannst du anhalten?
Das hatte ich gleich vor,
antwortet Vati, hinter dieser Kurve rechts hoch. Sie biegen nach rechts ab, rollen durch ein Waldstück hin zu einer Ebene. Jonas schiebt Katjas Bein von seinem Schenkel, der eine Trennlinie hat zwischen Braun und Weiß, dort, wo seine abgeschnittenen Jeans enden.
Komari Hurka,
liest er vor. Mückenberg, sagt Mutti luftig und hell. Als Kind war ich hier. Vati steuert das Fahrzeug auf einen kleinen Parkplatz vor einer Ausflugsgaststätte. Endlich, flüstert Mutti beim Aussteigen wie eine Zauberformel. Sie sieht jünger aus, froher, nicht nach Mutti. Nina läuft ihr nach, stellt sich neben sie, zwingt sie, ihre Nähe auszuhalten. Du warst als Kind hier? Mutti rückt nicht von ihr weg. Das ist lange her. Du hast also hier in der Gegend gewohnt? Nicht hier, nein. Aber dort fahren wir auch hin. Und wendet sich ab. Vielleicht, flüstert sie dabei, wie zu sich selbst. Dann läuft sie los auf das Restaurant zu, vor dem ein paar Bänke stehen.
Meine Güte,
sagt Vati.
Nun warte doch.
Geht ums Auto, bringt den Korb mit den beiden Thermosflaschen und stellt ihn ab. Dann dreht er sich um und guckt in die Landschaft. Jonas steht gebannt und kratzt sich am Kopf. Sogar Katja ist still und schaut. Nina auch. Kann nicht fassen, was da ausgebreitet vor ihnen liegt. Ein gewaltiges grünes Meer. Bewaldete Vulkankegel ragen heraus wie Wellen. Darüber steht ein hoher Himmel. Eine wogende, stille, unfassbare Ewigkeit.
Claudia Rickel, vielen Dank.
Vielen Dank.
Es war jetzt ein etwas längerer Passage zugegeben. Und jetzt haben wir im Prinzip die wichtigsten Personen auch schon kennengelernt. Also wir haben die Mutter Irma, wir haben den Vater, wir haben die älteste Tochter Nina, wir haben Jonas und wir haben Katja, Ninas Schwester. Was passiert in diesem letzten Urlaub 1987? Was passiert danach?
In diesem letzten Urlaub der Familie 1987 fließt das Fass über. Und zwar eines, das vorher schon ziemlich voll war. Die Mutter entscheidet sich relativ spät in ihrer Ehe, auch in ihrem Familienleben, ihren Lieben mal die Heimat zu zeigen, die sie als Kind verloren hat, unter hochdramatischen Umständen. Und sie hofft, weil sie jetzt auch, sie hatte immer wieder psychische Probleme und hat eine neue Ärztin, eine neue Psychologin, die sie zum ersten Mal mit dem Gedanken vertraut macht, dass man sich den Schmerzen im eigenen Leben zuwendet. Und sie will ihrer Familie diese Heimat zeigen und ihren Schmerz zeigen. Und das kommt aber zu spät. Denn sie hat sehr lange geschwiegen. Die Familie hat es schwer miteinander. Es gab ungünstige Dynamiken in den Beziehungen der Familienmitglieder zueinander. Und jeder ist zu dem Zeitpunkt eigentlich auf dem Absprung. Ne? Jeder hat eigentlich eine eigene Agenda. Die Nina, die soll Medizin studieren, will das aber gar nicht. Und die hat jemanden kennengelernt, sich verliebt. Die will schnellstmöglich zu Hause ausziehen. Ihre Schwester Katja hat gerade die 11. Klasse nicht geschafft und soll die wiederholen, will das auf gar keinen Fall. Ihre Mutter versucht sie allerdings dazu zu zwingen und das will sie nicht mehr, sie will auch weg. Ihr Freund Jonas will es auch. Und auch ihr Vater, der seine Frau eigentlich sehr liebt, hat lange unter der Beziehung gelitten und da ist, steht tatsächlich schon eine andere Frau ein Stück entfernt in den Startlöchern. Ja.
Um vielleicht diese geschichtliche Epoche und dieses, diese Sache nochmal einzuordnen, für die, die es vielleicht nicht so auf dem Schirm haben. Irma war 5, als sie vertrieben wird aus der Heimat. Was ist damals?
7?
Verzeihung, 7? Nein, 5 plus 2. Ja. Was ist genau damals passiert?
Also es ist ja tatsächlich so, wir kennen die Ereignisse der Nachkriegszeit, wir kennen diese großen Fluchten und Vertreibungen aus Ostpreußen, aus Schlesien, aus Polen und von den 2 bis 3 Millionen Sudetendeutschen hat man auch schon gehört, aber es ist tatsächlich an der Vertreibung der Sudetendeutschen auch einiges ganz besonders. Denn zum einen war es ja so, in diesen Randgebieten war, abgesehen davon, dass die Nazis diese Gebiete besetzt hatten, war gar kein Krieg. Also das heißt, das sind unzerstörte Gegenden. Die Menschen, die dort lebten, hatten den Krieg nicht gesehen und auch nicht gekannt. Und sie sind nicht freiwillig weggegangen wie die Schlesier oder die Ostpreußen, ne? Weil die Rote Armee ranrückte. Also das war ein staatlich erwünschter, verordneter, eine Vertreibung, eine Austreibung und eben teilweise unter höchst dramatischen, inhumanen Umständen. Es hat sehr, sehr viele Tote gegeben. Da kursieren verschiedene Zahlen, also von 30.000 bei Todesmärschen, Massakern, Erschießungen bis hin zu 100.000, 200.000. Also es war sehr, sehr, sehr dramatisch.
Ja, korrigieren Sie mich, der Brünner Todesmarsch, an ja, dem Sie auch gehört, teilgenommen.
Nicht am Todesmarsch zum Glück, aber am Gedenkmarsch.
An dem
ja, genau.
Verzeihung, an dem
genau,
Gedenkmarsch.
Aus der Stadt Brünn. Brünn hatte 50.000. Brünn ist so eine deutsche Sprachinsel gewesen in Mähren, die alte Hauptstadt Mährens. Und da sind 26.000 Deutsche auf diesen Todesmarsch geschickt worden und etliche Tausend begraben. Und seit 2015, glaube ich, gibt es das Festival Meeting Brünner. Brünner kann man ruhig sagen, denn Brünner ist ja die Partnerstadt von Leipzig. Die organisieren einen Gedenkmarsch und da gehen Nachfahren von Sudetendeutschen mit Tschechen zusammen diesen Weg ein Stück zurück nach Brünn, um der Toten zu gedenken.
Also es geht in Elbland, das ist klar geworden mittlerweile, es geht um Heimat, es geht um Heimatlosigkeit, es geht um Vertreibung. Es geht auch darum, wo ich nicht mehr zu Hause sein darf, selbst wenn ich es wollen würde. Wo waren Sie denn vor dem Schreiben des Buches zu Hause? Wo sind Sie möglicherweise durch oder nach dem Schreiben zu Hause? Sie haben ja Ihre emotionale Reaktion schon angesprochen, als Sie dann mal dahin sind.
Also zu Hause jetzt auf den Ort bezogen?
Gefühlt.
Gefühlt alles. Also beruflich, also ich komme aus Naumburg und habe im ersten Leben Jura studiert, bin Juristin gewesen und da habe ich mich gar nicht beheimatet gefühlt. Und habe dann nochmal Literaturwissenschaften und Geschichte studiert und dann mit dem Schreiben angefangen, eine Dissertation angefangen. Das gefiel mir irgendwie gar nicht und das konnte ich auch nicht. Und habe parallel dazu so zum Spaß kleine Geschichten geschrieben und plötzlich gemerkt, hier bin ich irgendwo angekommen. Ne? Also ganz verblüfft dachte ich mir, Mensch. Ja, und da war ich dann. Und seitdem fühle ich mich da sehr zu Hause.
Und örtlich ist es auch Leipzig, Ihre Heimat?
Örtlich ist es seit der Wende Leipzig.
Okay.
Ich bin, genau.
Die Tochter Nina reist also der Spur der Mutter nach. Nina ist Schauspielerin.
Ja.
Nina verliert durch den Tod ihrer Mutter buchstäblich ihre Stimme und damit auch ihr berufliches Kapital. Das wäre wie, wenn ich nicht mehr sprechen könnte.
Extrem ungünstig, ja.
Wie sind Sie denn auf dieses Bild gekommen, dass Nina also ihre stimmlos ist?
Es gibt diesen Spruch, ne? Also manche Ereignisse verschlagen einem die Sprache. Und das, was ihrer Mutter zugestoßen ist, das war eben so schlimm, dass es ihr im wahrsten Sinne des Wortes die Sprache verschlagen hat. Und ich habe jetzt so eine weiße Pinnwand in meinem Arbeitszimmer und da stehen immer so die Figurenbiografien und die Plottwists und die Entwicklung der Geschichte drauf. Und da ist unter anderem auch so ein kleiner Zettel und da stand das Leitmotiv drauf, keine Worte finden für das, was geschieht. Und es ist ein Leitmotiv des Romans und es ist das Leitthema. Ne, das ereignet sich in der Generation der Mutter, wiederholt sich in den 80er Jahren in der Familie von Nina, als sie sehr, sehr jung ist. Und das ist etwas, was eine ganze Generation geprägt hat. Und man kann diesen Menschen aber auch keinen Vorwurf machen. Ne, denn man kann ja nur mit der Sprache sprechen, die einem zur Verfügung steht. Und die Generation unserer Großeltern, da war die Psychologie, die moderne Psychologie, 10, 20 Jahre alt, als all diese Dinge geschehen sind. Und man hatte damals keine Sprache dafür. Und den Gedanken, sich durch Reden das Trauma zu erleichtern oder damit fertig zu werden, den gab es schlicht noch nicht. Ne? Also blieb das Einzige, was ging, war eben dann die Verdrängung. Ne?
Das Trauern von Nina, das beschreiben Sie, wie ich finde, es hat auch was mit mir gemacht, wie möglicherweise auch mit uns allen, die mit Tod und Vergänglichkeit zu tun haben. Das beschreiben Sie sehr eindrücklich. Nach dem Tod der Mutter betritt also Nina das erste Mal wieder das Haus ihrer Kindheit. Mhm. Wenn Sie erlauben, würde ich mal kurz die Passage vorlesen.
Sehr gerne. Gut.
Ja. Seite 32. Zum ersten Mal steht keine große, schlanke Frau mit straff zurückgekämmtem Haar in der linken Tür der Etage, aufrecht und weiß wie eine Skulptur, die einen Kuss auf die Wange entgegennimmt und vor Nina her in die viel zu große Wohnung zurückschreitet, eine Wolke aus Tosca und Isle of Olas hinter sich herziehend, in die sich eine Spur Fett und alte Hautschüppchen geschlichen hat, deren Haar ungewaschen ist und am Hinterkopf, wo sie mit dem Kamm nicht hinreicht, plattgedrückt. Zum ersten Mal muss Nina nicht den Impuls unterdrücken, die runde Stelle anzufassen, die so rührend ist, so unschuldig. Ist Ihnen das emotional schwergefallen, das zu schreiben?
Nein, das nicht. In dem Abschnitt eher nicht. Eher so, es gibt ja noch den Handlungsstrang, ne, denn wo die Irma geschildert wird als Kind. Das ist ja die Perspektive, die ihr in dem Buch gehört, eine Kinderperspektive. Und da die Ereignisse in diesem Handlungsstrang ja auch die Geschichte meiner Familie berühren, ist mir das tatsächlich schwer gefallen. Also ich hatte irgendwie eine innere Hürde. Ich hatte das Gefühl, will mich da vielleicht irgendwas schützen? Oder wie auch immer. Also,
Sie decken ja ein Stück weit mit diesem Roman auch die Lebenslüge einer Familie auf.
Mhm. Ja.
Haben Sie manchmal das Gefühl gehabt beim Schreiben, dass Sie Ihrer Familie ein Stück zu nahe treten? Oder war das alles... Fühlte sich das alles richtig an?
Es fühlte sich für mich richtig an. Den Gedanken, ihnen zu nahe treten, hatte ich deshalb nicht, weil die alle nicht mehr leben. Eigentlich schade, ne? Man hätte, ja, aber meine Großeltern starben zeitig und haben alle ihre Geheimnisse mit ins Grab genommen und meine Mutter auch. Also von daher ist es einfach zu spät, dass ich irgendwem hätte zu nahe treten können.
Wir haben im Vorgespräch, haben Sie mich auf eine Sache hingewiesen, über die würde ich mit Ihnen, die Zeit ist leider fast schon vorbei, noch gern sprechen. In dem Krieg gab es natürlich nicht nur Hass, es gab auch große Menschlichkeit.
Ja,
zum Beispiel
Przemysl
Pita.
Przemysl Pita.
Vielen Dank. Ja,
und
Olga
Fiertz. Genau.
Ein tschechischer Pädagoge und eine Schweizer Sozialarbeiterin, die 1945 etwa 1400 deutsche Kinder zur Erholung in tschechischen Schlössern untergebracht haben, die den Kindern damit wahrscheinlich das Leben gerettet haben, nachdem die gemeinsam mit ihren Eltern also in Lagern unter, wie Sie es beschrieben haben, unmenschlichen Bedingungen auf ihre Abschiebung gewartet haben. Mhm. Was sagt denn das über unsere Erinnerungskultur aus, dass wir auch hier vergessen und dass wir Menschen wie Pitta und Fiertz vergessen, die also in dunkelster Zeit das Menschlichste getan haben, was man eigentlich tun konnte?
Ja, ist natürlich nicht so spektakulär, ne? Also es gibt... Ist vielleicht
ein bisschen, wenn man das so erzählt, klingt es schon sehr...
Genau, ja. Also ist vielleicht so ein bisschen der Eindruck entstanden, als wäre das Buch von vorne bis hinten düster und so ist es ja gar nicht. Ne? Es ist ja ein Weg ans Licht. Es geht darum, wie man die Kraft für sein Leben wiederfindet, die Kraft zu lieben, die Kraft sich zu freuen, wenn man mit all dem, was an Dunklen irgendwann mal sich ereignet hat, wenn man sich damit vertraut gemacht hat und es dadurch auch entschärft. Und Przemysl Pita und Olga Fiertz, die haben eine enorme Lebensleistung verbracht. Die waren nämlich von der tschechischen Regierung damit beauftragt, die jüdischen Kinder aus den Konzentrationslagern 1945 zu holen und die wieder aufzupäppeln. Und die haben gemerkt, in den Konzentrationslagern, und die Tschechen haben tatsächlich die Nazi-Konzentrationslager-Infrastruktur dann für Deutsche benutzt, da litten dann deutsche Kinder. Und die haben die einfach auch mitgenommen und ihnen geholfen. Und das fanden nicht alle gut. Also es war äußerst umstritten und er war vielen Diffamierungen ausgesetzt, musste das auch 1948 beenden, diese Aktion Schlösser, als die Kommunisten dann an die Macht kamen. Aber er hat eine enorme Leistung vollbracht. Und den Kindern, die dort waren, da waren die Jüdischen, die Deutschen, also Opfer und Kinder des Tätervolkes und auch tschechische Waisenkinder, alle miteinander. Und die haben sich ausgetauscht, die sind miteinander in guten Kontakt gekommen und das ist diesen Menschen zu verdanken.
Und Sie sagen natürlich völlig zu Recht, das Buch hat auch viel Licht. Der Eindruck entstanden ist, dass es nicht so ist, tut es mir leid.
Nein.
Wir haben in diesen 25 Minuten jetzt, die gleich rum sind, Irma kennengelernt. Und ja. Nina reist also dorthin zurück ins Riesengebirge an die Elbe zum Ursprung.
Ja.
Die Elbe als Ort, als Fluss, der Deutschland und Tschechien verbindet. Würden Sie sagen, dass Literatur etwas leisten kann, was Politik und Diplomatie vielleicht auch nicht leisten können, nämlich eine Wunde, die es möglicherweise noch gibt, zu schließen?
Mhm, ja, auf jeden Fall. Und Literatur ist ja was, das richtet sich nicht an unseren Kopf, das richtet sich an Herz und Seele. Ne? Also da kommt was in uns zum Schwingen, wenn wir gute Bücher lesen, wenn wir berührt werden. Und so entsteht Mitgefühl. Und Literatur zeigt uns natürlich auch verschiedenste Perspektiven, die man sonst im Leben nicht einnehmen wird. Ne? Man kann in verschiedene Rollen schlüpfen und spüren, wie fühlt sich das an, so jemand zu sein oder so jemand ein Opfer zu sein oder so. Und das erreicht die Menschen auf einer sehr tiefen Ebene. Und das ist gut, denn da kann Miteinander entstehen. Und wenn ich weiß und fühle, was es bedeutet, ein Mensch zu sein an mir selber, dann akzeptiere ich es auch bei allen anderen, selbst wenn derjenige aus einem anderen Land kommt, eine andere Sprache spricht oder.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Besucher der Buchmesse, Claudia Rickel hat Elbland geschrieben, erschienen im Ullstein Verlag, 368 Seiten zum Preis von 23,99 €. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ich danke.
Und wenn Sie mehr wollen von Frau Rickel, dann morgen 17 Uhr im wunderschönen Ösa-Saal im Gohlisser Schlösschen, moderiert dann von dir. Und am Samstag 20.15 Uhr in der Buchhandlung Hugendubel im Leipziger Zentrum mit meiner geschätzten Kollegin Katrin Schumacher. Viel Spaß dabei und Ihnen noch eine schöne Buchmesse und bis bald.
Vielen Dank.
Noch mehr Literatur auf die Ohren gibt es in unseren Hörbüchern. Hier in ARD Sounds.